Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Rainer Brandes. Wir berichten heute aus Berlin, Thüringen und Nordrhein-Westfalen. In Berlin schauen wir uns in der Charité an, wie es Deutschland ausländischen Fachkräften schwer macht, wenn sie bei uns in der Pflege arbeiten wollen, obwohl wir sie doch dringend brauchen. In Thüringen ist die scheidende Landesregierung krachend mit einer Gebietsreform gescheitert. Und in Köln gehen wir auf Taubenjagd hoch oben auf der Hohen Domkirche. Ich verrate Ihnen jetzt ganz sicher kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass deutsche Krankenhäuser dringend Pflegepersonal suchen und dass das ohne Pfleger aus dem Ausland nicht geht. Das weiß ja eigentlich auch die Bundesregierung. Gerade erst hat sie ein neues Anwerbeabkommen mit dem Kosovo geschlossen. Merkwürdig ist nur, obwohl wir sie doch so dringend brauchen, machen wir es ausländischen Pflegerinnen sehr schwer, nach Deutschland zu kommen und hier Fuß zu fassen. Christine Langen hat sich das in der Berliner Charité angeschaut.
Das ist unser Zimmer, Labor. Erstmal muss ich meine Hände desinfizieren.
Geübt zieht sich Silurella Gini die Handschuhe an und sucht die nötigen Medikamente zusammen. Es ist kurz nach 14 Uhr und in der Berliner Charité beginnt die Spätschicht. Die junge Frau mit langen schwarzen Haaren und weißem Kittel ist seit über einem Jahr in Deutschland. Nach einem Bachelor als Kranken- und Gesundheitspflegerin und einem Masterabschluss in Pflegemanagement hat die 25-jährige Albanerin sich dafür entschieden, in Deutschland in der Pflege zu arbeiten.
Die Grund war für eine bessere Zukunft. Man hat mehr Möglichkeiten beim Arbeit, kann man mehr Karrieren anbauen. Oder das ist auch klar, das Gehalt hier ist ganz anderes. Von Albanien.
Sidurella Gini ist eine von 150 Pflegefachkräften, die die Berliner Charité im Ausland angeworben hat. Mehr als jede 10. Pflegekraft in Deutschland kommt mittlerweile aus dem Ausland. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren Ende 2018 rund 40.000 Pflegestellen nicht besetzt. Es dauere momentan bis zu einem halben Jahr, um eine offene Stelle zu besetzen, sagt Andreas Westerfellhaus, der Pflegebeauftragte der Bundesregierung.
Also wenn man sich vorstellt, dass immer weniger Pflegekräfte immer mehr Arbeit in immer kürzerer Zeit leisten müssen, dann sprechen wir von Arbeitszeitverdichtung. Und die hat eine Dimension erfahren, wo Menschen krank werden. Sie werden überfordert, sie steigen aus, sie gehen möglicherweise in die Teilzeit oder ganz aus dem Beruf oder da, wo es geht, in die Nachbarstaaten. Und diese Spirale gilt es zu stoppen. Das funktioniert nur durch mehr Kollegen.
Seit 2012 hat die Bundesregierung Anwerbeabkommen mit Vietnam, China, Mexiko und Brasilien abgeschlossen. Außerdem versucht die Bundesagentur für Arbeit, Fachkräfte aus Serbien, Bosnien-Herzegowina, den Philippinen und Tunesien anzuwerben. Anfang Juli 2019 hat das Gesundheitsministerium zusätzlich ein Abkommen mit dem Kosovo unterzeichnet. 1.000 Pflegekräfte sollen pro Jahr von dort nach Deutschland kommen. Trotz der Bemühungen laufen die deutschen Anwerbeversuche schleppend.
In der Analyse ist herausgekommen, viel zu viel Bürokratie in 16 Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Berufeanerkennungsverfahren dauern manchmal bis zu 16 oder 18 Monaten. Das ist einfach viel zu lange. Die Visastellen in den deutschen Botschaften sind ein Nadelöhr.
Bei der Integration in den deutschen Pflegealltag gibt es einige Herausforderungen zu meistern, erklärt die Geschäftsführerin des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur der Universität Frankfurt am Main, Christa Larsen.
Also die Pflege im Ausland übernimmt überwiegend steuernde Tätigkeiten oder medizinnahe Tätigkeiten, während in Deutschland die Pflege sehr umfassend tätig wird und eben auch Betten macht oder unterstützt beim Füttern von Patienten. Und durch die unterschiedlichen Zuschnitte kommt es dazu, dass die Fachkräfte aus dem Ausland sich mit ganz neuen Aufgaben konfrontiert sehen. Dadurch entstehen Konflikte.
Ausländische Pflegekräfte fühlen sich in Deutschland oftmals nicht ausreichend wertgeschätzt, meint Yvonne Falkner. examinierte Krankenschwester aus Berlin. Ich treffe sie in einer Hotellobby in Berlin-Mitte.
Also zum Teil werden Pflegekräfte aus dem Ausland auch ausgenutzt. Sie werden zum Beispiel oft angerufen, dass sie einzuspringen haben. Oder es sieht folgendermaßen aus, dass sie Schule haben vormittags und dann noch in den Spätdienst müssen.
Sidurella Gini aus Albanien will in Deutschland bleiben und sich hier eine Zukunft aufbauen. Ihr großer Wunsch ist, dass ihr Masterabschluss in Deutschland anerkannt wird und sie im Gesundheitssektor Karriere machen kann.
Wenn ich habe hier angefangen zum Investieren von null, dann ich bin auch gewohnt hier. Und dann wenn ich fühle mich hier wie in meinem zweiten Haus. So.
Wie es Deutschland ausländischen Pflegekräften schwer macht, das hat Christine Lange am Beispiel der Berliner Charité gezeigt.
Versprochen, gebrochen, Wahlversprechen und was aus ihnen geworden ist. Die Sommerreihe in Deutschland heute.
Tja, und in dieser Serie schauen wir heute nach Thüringen. Und da muss man sagen, die rot-rot-grüne Landesregierung ist auf voller Linie gescheitert mit einem ihrer wichtigsten Wahlversprechen, der Gebietsreform. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das ist kein Fall von arglistiger Wahlvolktäuschung, eher Unvermögen. Und außerdem wollen viele Menschen in Thüringen auch gar nicht, dass dieses Wahlversprechen eingelöst wird, berichtet unser Landeskorrespondent Henry Bernhard.
Vieles von dem, was an finanziellen Problemen in Thüringen ist, hat auch seinen Grund darin, dass alles so klein und zersplittert und so kleinstaaterisch ist,
sagte Matthias Hay, heute Fraktionsvorsitzender der SPD im Thüringer Landtag, im Wahlkampf vor 5 Jahren. Wichtigstes Thema für die SPD und auch für die Linke war damals eine Verwaltungs- und Gebietsreform. Thüringen hat 6 kreisfreie Städte, deutlich mehr als jedes andere Bundesland, bezogen auf die Einwohnerzahl. Thüringen ist in 17 Landkreise unterteilt, Sachsen mit doppelt so vielen Einwohnern reichen 10. Dazu hat Thüringen doppelt so viele Kommunen wie Sachsen. Viele Kommunen stehen finanziell auf wackeligen Füßen. Ein Kreis stand in der Vergangenheit zeitweilig, deutschlandweit einmalig, unter Zwangsverwaltung. Der Grund? Aus Sicht der SPD werden größere Gestaltungsräume mit effizienteren Verwaltungen benötigt.
Wenn eine Stadt wie Eisenach, die locker unter 60.000 Einwohner hat, sämtliche Aufgaben übernehmen muss, die eigentlich auch ein Landkreis hat, weil sie eben kreisfrei ist, wenn sie also den Nahverkehr, die Schulen, die Gymnasien, alles weitere selbst finanzieren soll und keine eigenen großen Gewerbesteuereinnahmen hat, dann ist es klar, dass so eine Stadt auf Dauer nicht überleben kann.
In der damaligen Großen Koalition mit der CDU war für die SPD der Plan einer tiefgreifenden Reform nicht zu realisieren. Zu groß waren die Widerstände bei den Christdemokraten, die ihre Machtbasis auf dem Land hat, beklagte Heike Taubert, damals Spitzenkandidatin der SPD.
Die CDU war im Übrigen auch mal weiter und sie machen jetzt vor der Wahl bewusst keine Aussage, weil sie keinem aus dem Dorf zumuten wollen, dass er sich mit dem Nachbardörfler verträgt.
In der neuen Koalition mit den Linken und den Grünen aber sah die SPD 2014 die Chance, endlich den Knoten zu zerschlagen, der ihrer Meinung nach Thüringen schon lange fesselte. Ministerpräsident Bodo Ramelow machte die Gebietsreform zur Chefsache.
Das beginnt mit einer Verwaltungsreform. Erstmal eine Aufgabenkritik, die Evaluierung der derzeitigen Verwaltung. Daraus abgeleitet entsteht dann die Frage der Gebietsreform. Und die beginnt erstmal mit den Landkreisen.
Nach einem Jahr in der Regierung legte der damalige Justizminister Holger Poppenhäger, SPD, stolz ein Leitbild für die Reform vor. Vorgaben für die Größe der Landkreise, der kreisfreien Städte.
Ich glaube, aus vielen Gesprächen, auch mit CDU-Bürgermeistern, dass auch in der wichtigsten und größten Oppositionspartei in weiten Teilen die Einsicht ist, dass sie froh sein können, dass wir das nicht noch mal 5 Jahre schieben werden.
Aber die CDU zeigte sich nicht erfreut, sondern ging in den maximalen Widerstand zur Reform. Der Fraktionsvorsitzende im Landtag, Mike Moring, beklagte vor allem, dass Gebietsreformen nichts einsparten, sondern Geld kosteten.
Wir wissen jetzt, dass 9 Landkreise von der Landkarte verschwinden sollen. 9 Ankerpunkte, wo Landratsämter, Kaufkraft, Polizeiinspektionen, Gerichtsstandorte, Krankenhausstandorte alle im Nachgang gefährdet sind. Alles über die Köpfe der Menschen hinweg, gegen den Wille der kommunalen Familie, im Schweinsgalopp, wo Zeitdruck aufgebaut wird, der überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und wo jegliche Bürgerbeteiligung sich vermissen lässt.
Ein weiteres Jahr nach der Landtagswahl ließ Innenminister Poppenhäger einen Professor aus Nordrhein-Westfalen die neuen Kreisgrenzen vorstellen. 8 statt 17 Landkreise, 4 der 6 kreisfreien Städte sollten ihre Unabhängigkeit verlieren. Professor Jörg Bogumil setzte weniger auf Ortskenntnisse, denn auf seine PowerPoint-Präsentationen.
die deutlich machen, warum eine Kreisgebietsreform in Thüringen alternativlos ist.
Ministerpräsident Ramelow erklärte daraufhin mantraartig:
Es gibt keine Alternative zur Reform. Das Ob der großen Reform ist geklärt. Jetzt geht es um das Wie. Diese Reform wird stattfinden.
Zum Reizwort alternativlos gesellten sich dann auch noch ernst gemeinte Werbeplakate mit der Aufschrift: Gegen diese Reform kann man nicht sein. Doch man konnte. Die Landräte liefen Sturm, zum Beispiel Werner Hennig, Landrat im Eichsfeld seit 1989.
Im Osten dominiert eigentlich der Staat die sich vorsichtig emanzipierende Bürgergesellschaft mittels holzschnittartiger Demokratiemodelle. Und wir haben im Osten zu viel alte DDR noch, indem man glaubt, die Partei sei zur Führung berufen. Es ist absurd.
Die CDU erhöhte ihren Widerstand und unterstützte zudem ein Bürgerbegehren gegen die Reform. Die Landesregierung wiederum zog gegen die 40.000 Unterschriften vor das Landesverfassungsgericht. Die Presse schrieb die Pläne in Grund und Boden. Die Reform sei handwerklich schlecht gemacht und werde katastrophal kommuniziert. Der sozialdemokratische SPD-Fraktionschef Hay sah die rot-rot-grüne Koalition wackeln.
Das ist natürlich im Moment wirklich schlechtes Wetter, aber auch bei schlechtem Wetter muss man eben mal stehen. Und wenn das wirklich scheitern sollte, dann ist aus meiner Sicht heraus die Koalition auch zu Ende.
Die Koalition hat all das durchgestanden, aber die Gebietsreform wurde begraben. Das Landesverfassungsgericht, das die CDU angerufen hatte, erklärte ein Reformgesetz für verfassungswidrig wegen eines Formfehlers. Die Landesregierung gab also die Kreisreform auf und konzentrierte sich auf Gemeindefusionen. Auch eine kreisfreie Stadt, Eisenach, gab freiwillig die Selbstständigkeit auf. Neben großer Enttäuschung machte sich in beiden politischen Lagern aber auch Erleichterung breit, dass das meiste blieb, wie es war. Nun, wenige Monate vor der nächsten Landtagswahl, ist das Thema Gebietsreform schon fast vergessen. Für Matthias Hay aber bleibt:
Na, ich finde, das war ein sehr, sehr wichtiges, zentrales Projekt dieser Dreierregierung und deswegen bin ich nach wie vor der Überzeugung, daran werden wir gemessen.
Halte deine Stadt sauber, ist jeden Tag eine Taube. Dieser nicht ganz perfekt gereimte Spruch war jahrelang als Graffito an einem Haus in Trier zu lesen. Das ist eine Möglichkeit, gegen die Taubenplage in den Städten vorzugehen. Eine andere versucht man in Köln, und zwar am Dom. Der leidet schwer unter der Säure im Taubenkot. Das Domkapitel setzt auf Luftunterstützung in Form von Greifvögeln. Moritz Küpper ist für uns auf die Hohe Domkirche gestiegen.
Marco Wahl steht auf dem sogenannten Vierungsturm des Kölner Doms. Dieser ist als dritter Turm bekannt, liegt direkt über dem Altar in 68 Meter Höhe und bietet einen Blick auf die beiden großen, weltbekannten Domtürme. Wahl, 37 Jahre alt, von Beruf Falkner, öffnet einen der beiden großen Bastkoffer.
So, das ist jetzt die erfahrene Akasha.
Ein großer, brauner Raubvogel kommt zum Vorschein, springt auf Wals ausgestreckten Lederhandschuh.
Zwei amerikanische Wüstenbussarde. Akasha, wie der Name schon sagt, ist ein Weib. Und in der Kiste sitzt ein junger Terzel, Männchen, der heute dann das erste Mal hier auch fliegen darf.
Er zeigt auf den zweiten Koffer. Insgesamt 27 Greifvögel hat Wahl in seiner Falkerei im Tierpark Niederfischbach westlich von Siegen. Zweimal am Tag gibt es dort eine Flugschau. Sein Hauptberuf jedoch ist es, Tauben zu vergrämen. Und dafür ist Wahl nun auf dem Kölner Dom. Der Auftrag ist simpel und klar. Letztendlich geht es schlicht und einfach darum, Präsenz zu zeigen.
Damit die Taube, die da irgendwo rumsitzt und sich jetzt vor dem schlechten Wetter, das gerade ankommt, schützen möchte, dann die Panik bekommt und dann wegfliegt. Und solange es regnet, kommen die auch nicht mehr zurück.
Wahl schickt Akasha auf die Reise. Neben ihm steht Jörg Sperner von der Dombauhütte, sozusagen der Auftraggeber. Vieles sei schon probiert worden, so Sperner, um das Taubenproblem in den Griff zu bekommen. An zahlreichen Stellen sind Schutznetze angebracht. Es gibt Spikes, die das Nisten verhindern sollen. Andernorts werden extra kontrolliert, Nistplätze angeboten. Denn der Taubendreck ist ein großes Problem für das jahrhundertealte Bauwerk, so Sperner.
Also die Hinterlassenschaft der Taube, der Kot, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, ist säurehaltig. Es entstehen Säuren, die dann den Stein angreifen. Und ganz zum Schluss ist er natürlich auch noch schädlich für den Menschen. Also wenn man die Bakterien, also er ist sehr bakterienhaltig, einatmet, kann es zu Lungenerkrankungen kommen, was natürlich auch nicht sinnvoll ist. Und dementsprechend wollten wir natürlich möglichst viel Taubenkot am Dom weghaben, beziehungsweise erst gar nicht entstehen lassen.
Im Jahr 1979 wurde daher erstmals ein Wanderfalkenpärchen angesiedelt. Doch durch ein Dauergerüst sind die Nachfahren auf eine Nachbarkirche ausgewichen. Das Problem, so Sperner, aber blieb bestehen.
Das Problem an der Sache ist eben, dass die Taube in der Innenstadt durch die Zivilisation so viel Nahrung findet und so viele Nistmöglichkeiten findet, dass es kein gutes Verhältnis mehr ist. Deswegen halt auch der Aufruf, die Tauben nicht zu füttern.
Eines steht aber fest.
Wir wollen den Dom auch nicht taubenfrei kriegen, das kriegen wir auch gar nicht hin. Aber wir wollen es in einem verträglichen Maße haben, dass wir eben keine größeren Probleme mit dem Taubenkot bekommen.
Deswegen kommt eben Falkner Wahl und seine Vögel. Unregelmäßig, damit sich auch die Tauben nicht daran gewöhnen können. Wahl versucht nun, Akasha zu lenken.
Und los! Akasha, komm! Hopp!
Rund 2 Stunden dauert jeder Einsatz. An 3 bis 4 Stationen und unterschiedlichen Höhen lässt Wahl seine Vögel fliegen. Er zeigt in Richtung der Türme.
Man hat es gerade vielleicht schön sehen können. Die fliegt dann auch wirklich um uns herum, fliegt dann die ganzen Türme an. Und nur durch die Silhouette des Vogels im Flug haben alle Tauben, die unter dem Bussard dann sind, Angst. Und darum geht es ja, ne? Dass wir für die Tauben Stress ausüben durch den Greifvogel.
Weiter, sprich eine Taube attackieren oder gar reißen, sollen die Greifvögel nicht.
Soll nicht passieren. Ich kann den Greifvogel relativ gut lenken, wenn ich merke, jetzt will er doch mal durchziehen. Aber eine sehr junge, eine sehr alte oder eine kranke Taube kann auch mal sein, dass ich sowas fange. Na, soll nicht sein, aber es kann mal passieren.
Doch hier oben bekämen das nur wenige mit. Anders würde es an einer U-Bahn-Haltestelle oder Bahnunterführung aussehen. Die Stadt Köln wählt daher nun auch einen anderen Weg. Ab diesem Sommer soll an einem Tauben-Hotspot ein Taubenhaus entstehen.
Hier, ne? Genau hier vor.
Zusammen mit seinem Mitarbeiter steht Konrad Peschen, der Leiter des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes, auf jenem Grünstreifen, an dem das Pilotprojekt starten soll.
Die Grundidee ist, wir haben halt an ganz bestimmten Orten in Köln größere Stadttaubenpopulationen, die produzieren halt die üblichen Probleme, die Verkotung, tote Tiere. Unsere Motivation war dann zusammen mit diesem Verein Stadttauben e.V., mal auszuprobieren, was es bringt, wenn wir einen Taubenschlag irgendwo hinsetzen, die Tauben so sukzessive daran gewöhnen, drinnen zu leben, dann natürlich die Fortpflanzung durch Wegnahme der Eier zu reduzieren.
Stattdessen sollen Plastikeier in die Nester gelegt und der Bestand so kontrolliert reduziert werden. Es ist ein Versuch, das Problem mit den schätzungsweise 10.000 bis 20.000 in der Kölner Innenstadt lebenden Vögel zu lösen. Vor gut 2 Jahrzehnten gab es schon einmal so einen Versuch. Damals blieben die Tauben fern. Nun soll das Quartier attraktiver sein, so Peschen.
Es kostet Futter, Pflege. Wir haben aber durchaus hilfsbereite Taubschützer. Aber wir probieren es jetzt mal aus. Es dauert aber eben 2 bis 3 Jahre, sagt man mir.
Und ist ein Versuch. Auf dem Dom, oben in 68 Meter Höhe, ist Akasha derweilen zurück. Sie kennt das Geschäft, war schon fast 10-mal hier im Einsatz. Aber ganz ohne Risiko ist dieser Weg auch nicht. Denn eigentlich, so Falkner Wahl, kämen die Vögel immer wieder.
Ausgenommen ist, wenn er dann tatsächlich mal eine Beute geschlagen hat und er auf einem Dach sitzt, was ich nicht direkt sehen kann. Wenn er voll ist, bleibt er da sitzen. Dann muss ich 3 Tage hintereinander kommen, bis er dann irgendwann zu mir zurückkommen möchte.
Doch bislang, so Wahl, hat er jeden Vogel zurückbekommen.
Moritz Küpper berichtete aus Köln und das war unser Blick auf Deutschland heute.